Der Tesla der Radwege ist insolvent. Samsung gibt dem FE vielleicht einen ganz neuen Namen und das Xiaomi 14 bekommt vielleicht eine Pro Plus Version und das freut besonders Torben, der hier wieder an meiner Seite sitzt.
Hallöchen. Ja, direkt mit so einer Schlagzeile, die uns gestern getroffen hat, in dem Podcast gestartet. RIP, kann man da nur sagen, da reden wir gleich drüber. Aber ja, wie geht's dir, Fabian? Wir haben letzte Woche gar nicht gepodcastet, weil wir einen kleinen Trick gemacht haben. Ne?
Einen kleinen Trick, genau. Das Nothing Phone kam raus und mit dem Prime Day war es sehr stressig. Wir haben einen Livestream hier gemacht und ja, da hatten wir zum Glück vorher Zeit, ein bisschen drüber zu reden und
ja, Livestream, du sagst gerade, erstmal ein Dankeschön an all die Leute, die reingeschaltet haben. Da waren sicherlich auch welche von euch dabei, auch wenn wir es nicht auf dem Kanal hier gemacht haben. Ich hoffe, dass die Handys jetzt mal ankommen. Wir haben alle bis auf eine Adresse zusammengesammelt für die Xiaomi 12T Pros. Ich hoffe, der Mensch meldet sich noch, damit er sein Handy zugeschickt bekommt.
Ach so, beim Gewinnspiel.
Ja.
Oh. Das würde ich mir aber nicht entgehen lassen.
Noch eine Woche oder so hat er noch circa Zeit. Also vielleicht schicke ich nochmal einen Reminder. Vielleicht ist das nett von mir. Aber ja, wir müssen eh noch auf die Handys warten. Aber bevor wir das alles machen, wollen wir über ein paar Themen reden. Du hast sie gerade schon angekündigt. Gestern kam ja die Trauermeldung, könnte man schon fast die Einmeldung, dass der holländische E-Bike-Hersteller VanMoof insolvent gegangen ist. Und VanMoof oder VanMoof ist ja vielleicht so ein bisschen, ja, auf eine Art ein Vorreiter in dem Bereich gewesen, von den, sagen wir mal, eher so Start-up-E-Bike-Unternehmen, jetzt nicht traditionelle Hersteller wie, keine Ahnung, es gibt so Schwalbe oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, bin ich so tief bei Fahrrädern drin. Ja, irgendwie sowas. Sondern VanMoof, die dann ja besonders über Design irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt haben und über smarte Features.
Genau.
Und über eine sehr coole, ja, Bike Hunters-Kampagne ja, auch mehr oder weniger, auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Ja, und so ein bisschen bei YouTube auch gefeiert wurden und jetzt vom Radweg in die Schrottpresse sind sie direkt reingefahren. Woran liegt es, dass sie insolvent sind, sag mal?
Ja, also anscheinend ist das Unternehmen über Jahre nicht wirklich lukrativ gewesen und hat immer mit externen Geldgebern immer wieder Geld reingepumpt und das hat wohl jetzt nicht mehr funktioniert. Das hat man ja jetzt öfters so gehabt, dass Startups jetzt in der finanziellen Situation auch mal von ihren Investoren gesagt kriegen, ja, jetzt gibt es kein Geld mehr, jetzt wird es mal Zeit, Profit zu machen, und anscheinend ist es bei VanMoof auch so jetzt, und die hatten ja schon ja so ein paar Probleme mit der Haltbarkeit ihrer Fahrräder. Also wenn man da mal so ein bisschen guckt, Leute, ja, ich hatte ihn jetzt dreimal in der Werkstatt, das Fahrrad, jetzt habe ich es verkauft irgendwie. Es gibt da wohl Leute, die ziemlich glücklich sind, weil es halt auch irgendwie mit diesem ganzen Tech-Kram ziemlich smart ist und dieses Find-My-Network-Integrierung und ja, du hast diese Bike Hunters schon erwähnt. Aber da die auch so viele Teile selber machen, die jetzt vielleicht nicht so über Jahre erprobt sind, haben die da wohl auch Schwierigkeiten gehabt, was natürlich dann auch, wenn man immer wieder die Fahrräder auf Garantie reparieren muss, glaube ich, ins Geld schlägt.
Das war aber, glaube ich, eigentlich der interessante Weg, den sie eingeschlagen sind. Ich glaube, die ersten zwei oder drei Generationen haben sie halt sich alle Komponenten eingekauft quasi, und deswegen waren die auch ein bisschen teurer. Ich glaube, die waren erst bei 3.000 bis 4.000 Euro für ein Fahrrad vom Preis her. Und dann sind sie, glaube ich, mit der vierten oder schon mit der dritten Generation dazu übergegangen und haben alle oder den Großteil der Komponenten selber hergestellt, konnten dadurch die Kosten auf jeden Fall minimieren. Das Fahrrad ist günstiger geworden, ist theoretisch noch attraktiver geworden. Also haben sie eigentlich den offensichtlich schlaueren Weg eingeschlagen, aber anscheinend hat es da dann an den Komponenten ein bisschen gehadert, weil du hast es gerade gesagt, es gibt viele Probleme mit Reparatur. Ich fand es jetzt irgendwie ganz lustig, am Samstag oder so habe ich von Kilian von I Know Review eine Story gesehen, wo er in Berlin in den Store gehen wollte, weil seine beiden VanMoofs oder so kaputt waren. Der Store war zu allerdings, obwohl er eigentlich hätte geöffnet sein sollen, und das waren dann schon vielleicht so ein bisschen die ersten Anzeichen, dass da was ja nicht ganz stimmt.
Ja, das ging ja jetzt schon irgendwie, glaube ich, vor 2 Wochen gab es das erste, wo die gesagt haben, wir stellen den Verkauf jetzt erstmal ein, weil wir nicht schnell genug nachproduzieren können. Aber das ist dann vielleicht auch schon so der erste Indikator. Oder gab es dann so ein geleaktes internes Memo angeblich, dass sie nicht insolvent sind, sondern dass das halt gerade wirklich nur so ist, dass sie aufholen können und dass, wenn man dann VanMoof kaufen will, das auch direkt kaufen will. Gut, sind ein paar Wochen später sieht es dann so aus, als wären sie doch insolvent, beziehungsweise sie sind es offiziell. Da ist es aber noch ganz interessant, die haben verschiedene Unternehmen quasi gegründet und nur das Dachunternehmen ist quasi insolvent. Also Van Move Deutschland gibt es wohl auch und die sind nicht insolvent.
Ah, okay.
Also ist es wohl noch möglich, dass quasi jetzt irgendein Investor hingeht und quasi Van Move den Dachverband kauft und ja, das dann quasi weiterleben kann. Weil das ist ja gar nicht, weil das ist wichtig, weil diese Ersatzteile kann nur Van Move produzieren und auch diese ganzen smarten Features. Hätte man jetzt erst vielleicht denken können, dass nur Van Move das machen kann, aber da hat sich direkt ein Konkurrent quasi eingeschaltet, weil die Leute hatten so ein bisschen Angst, sobald man das einmal eingerichtet hat, kann man das nur noch über so ein PIN aktivieren, was man entweder am Fahrrad eingibt oder halt über die App. Mhm. Problem dann halt, wenn keiner mehr die App betreibt. Und da hat sich Cowboy gedacht, dann machen wir einfach selber eine App.
Was?
Ja, es gibt jetzt eine, wie nennen sie, Bikey.
Okay.
Und damit kann man wohl sein Van Move Fahrrad entsperren.
Was? Wie schnell haben sie das denn mit umgesetzt? Oder haben sie das schon gedacht? Haben sie interner da vielleicht?
Ich weiß, vielleicht wollen die auch kaufen oder so. Da haben schon mal die App entwickelt.
Ja, also Cowboy war so ein bisschen, gilt so ein bisschen als immer die Van Move Alternative. Ja. So ähnliches Design, sage ich mal. Sieht man auch immer öfter mal auf den Straßen. Und ja, wittern jetzt da vielleicht ihre Chance und ziehen da vielleicht schon mal potenzielle Kunden irgendwie rüber und sichern sich die mit einer relativ simplen Lösung dann einfach für ein großes Problem für alle bestehenden Kunden. Richtig smarter Move. Richtig. Also klingt richtig gut. Die kann man sich jetzt einfach so runterladen und damit jetzt sein beim Move Bike
entsperren. Ja, muss man wohl einmal irgendwie koppeln und dann funktioniert das wohl einwandfrei. Also fand ich dann auch interessant, weil es halt auch vor der Insolvenz noch kam. Also die waren da richtig schnell dabei. Not bad.
Gutes Timing auf jeden Fall. Ja, ich meine, wer würde sich ja durchaus, jetzt so aus Außenperspektive, ich bin jetzt auch nicht so mega im Thema, aber durchaus anbieten, die irgendwie zu übernehmen, weil es ist ein großer Kundenstamm, glaube ich, da. Es ist ein gutes Marketing irgendwie immer da gewesen. Vielleicht ist das alles irgendwie mismanaged, aber irgendwo hat es jetzt dran gescheitert. Ich glaube, dass das da durchaus noch Potenzial ist, das zu retten, oder? Also ich glaube, gerade mit E-Mobilität ist das Thema so heiß wie nie. Es gibt ja zwar immer mehr Konkurrenz auch als noch vor ein paar Jahren, aber sie haben sich halt viele Kunden sichern können. Aber vielleicht auch viele verloren durch diese Qualitätsprobleme. Aber wenn man das nochmal richtig angeht, das ist auf jeden Fall eine Brand. Mir ist auf jeden Fall auch schon aufgefallen, dass es seit, ich sag mal so letztem Jahr oder Anfang des Jahres sehr oft so ein Sale gab. So, weil ich habe tatsächlich überlegt, nachdem ich das Utopia getestet habe, irgendwie hat mich das schon gereizt, ein E-Bike zu haben. Dann habe ich so mal nach Van Moves geguckt, dann bin ich immer wieder auf den Sale gestoßen. Deswegen wurde mir wahrscheinlich immer die Instagram-Ad immer wieder auch ausgespielt. Da gab es immer jetzt 600 € Rabatt. Und ich kriege auch gerade so viel Werbung von Veloretti oder so Sachen, kriege auch mega viel Werbung. Also ich bin gerade
die Alternative zu Zigarette.
Nicorette oder Veloretti. Ja. Von daher bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber Cowboy stellen sich da, holen das Lasso raus wahrscheinlich und wollen sich Van Move angeln. Ja,
ich meine, die Brand ist schon ziemlich groß. Da kann ich mir schon vorstellen, dass auch ein etablierter Hersteller das vielleicht unter sich nimmt und dann quasi sagt, so, wir bringen jetzt die Ordnung rein, dass die Fahrräder dann auch nicht auseinanderfallen nach irgendwie 10 Kilometern. Oder halt irgendwie, ich habe schon fast die Wette abschließen wollen gestern mit dir. Irgend so ein chinesischer Hersteller nimmt sich das, weil einfach die Brand ziemlich gut ist. Die werden wohl in Taiwan produziert, die Fahrräder. Also wäre da zumindest auch die lokale Nähe irgendwo gegeben. Aber ja, ich glaube, da müssen wir dann mal schauen. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass das jetzt einfach so komplett stirbt. Weil dafür ist es, glaube ich, schon zu groß.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ihr könnt uns mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dem Thema E-Bikes steht, ob ihr das. Also haben wir, glaube ich, bisher auch noch nie so wirklich drüber geredet, ob ihr euch da mehr in die Richtung wünscht, weil ich es auch ein super spannendes Thema eigentlich finde. Wir merken es hier auch immer an den Tests und so, an den E-Scootern, kommen ja auch immer alle gut an. Da gibt es mittlerweile so viele Marken in dem Bereich. Wäre mal interessant zu wissen bei euch, ob ihr schon elektrisch mobil seid, E-Auto, E-Scooter oder E-Bike. Für mich, ich habe den E-Bike-Gedanken noch nicht ganz aufgegeben. Aber ich habe jetzt erstmal mein Fahrrad reparieren lassen. Danke, Papa. apropos Taiwan, was in Taiwan hergestellt wird, sind Prozessoren von TSMC und die sind diesmal nicht in dem neuen Samsung Galaxy S23 FE, was wohl kommen soll oder schon bestätigt ist.
Es soll wohl kommen, also ich glaube, die offizielle Bestätigung kann eigentlich auch nicht mehr lange dauern, weil es mittlerweile halt auch schon wieder so etliche Leaks dazu gibt. Und ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und es scheint sich zu bewahrheiten, dass Samsung da zu alten Gewohnheiten zurückkehrt, nämlich der, verschiedene Länder kriegen verschiedene Prozessoren-Variante. Und da bekommen die Amerikaner diesmal wohl den Snapdragon 8 Gen 1, der auch schon nicht sehr beliebt ist wegen seiner Hitzeentwicklung, gefertigt bei Samsung. Vielleicht haben sie da was verbessert und das ist auch immer der richtig tolle Prozessor. Glaube aber nicht. Und die Europäer bekommen ihren geliebten Exynos zurück. Den 2200 war es, glaube ich, in der Generation.
Also ist jetzt ja schon Meckern auf hohem Niveau. Der Snapdragon 8 Gen 1 war sicherlich nicht der beste 8er-Chip in der Reihe. Sie müssen den jetzt wahrscheinlich nehmen, weil sie den selber gefertigt haben und dann noch ein bisschen was von über ist. Der 8 Plus Gen 1 wäre natürlich die bessere Option gewesen und ist ja auch gerade eine sehr beliebte Wahl bei vielen Top-Handys, wo eigentlich das S23 FE voll reinfallen würde. Mit dem Preis, in dem Preissegment wird man mit einem Nothing Phone 2 konkurrieren oder mit diesem neuen Motorola Razr Club Handy oder mit einem Asus Zenfone, glaube ich auch. Von daher ist ein bisschen verwunderlich, trotzdem den meisten Samsung-Kunden wird es wahrscheinlich nicht auffallen, aber er ist eben nicht ganz so effizient und er ist dann wiederum auch relativ nah an dem Snapdragon 888 von dem S21 FE? Ja, oder? Das S21, gab es ein S22 FE?
Es gab ein S22 FE. Oder nee, war das sie übersprungen haben?
Ich glaube schon. Ich glaube, das S21 FE war das.
Stimmt, oder?
Oh nee. Für mich gerade...
Nee, es, obwohl, das hier nee, sieht das sehr, nee, sehr
dick aus. Es ist das S21 FE und das müsste den Snapdragon 888 gehabt haben. Genau. Und für zwei Generationen, ein Generation Prozessorensprung, ist dann eigentlich nicht ganz so nice. Aber immer noch besser als der Exynos wahrscheinlich.
Ich glaube, dass sie es, obwohl dann, keine Ahnung. Ich glaube, sie können es dann vielleicht wieder mit dem Preis gut machen. Auch beim S21 FE hat jeder gedacht, ja, was soll das, braucht keiner. Und da wurde es auch mal so günstig, dass es tatsächlich irgendwie dann interessant wurde. Aber naja, ich fand die Einschätzung vom Notebook-Check-Autor zu dieser Newsmeldung ganz gut, ob das FE statt für Fan-Edition mittlerweile für Feind-Edition steht.
Was? Okay, warum? Feind? Weil wir dann Feinde davon sind? Oder?
Ja, weil es ja jetzt nicht mehr so diese Fansache ist. Ja. Ich meine, wir bringen hier den Qualcomm-Prozessor, sondern...
Das
fand ich eine sehr lustige Umdeutung davon.
Oder Fail Edition. Oh nee. Aber der Preis ist ein Stichpunkt, weil der wird auch am Anfang nicht gut sein.
Ja, das glaube ich auch.
Der wird wieder irgendwo bei 700-800 € sein, wo man sich erst denkt, hä? Und dann wird es halt wahrscheinlich innerhalb von 2 Monaten dann interessant werden. Und da kommen dann gerade diese Samsung-Vorteile zum Einsatz, die sie seit Jahren richtig machen. Lange Updates, IP-Rating etc., USB-C 3.2 Gen 2 oder so. So Sachen, diese kleinen Extras, die das wirklich abrunden. Das war dann bei dem S21 FE nämlich so gut, als es dann irgendwann für unter 500 € zu haben war. Und da hoffe ich jetzt auch drauf, weil dann sind das einfach so kleine Vorteile gegenüber einem Nothing Phone, vielleicht gegenüber einem Pixel oder so. Aber warten wir mal ab. Aber es soll noch eine Fan Edition kommen von Samsung.
Genau, das Smartphone kommt wohl diesmal nicht alleine. Es soll eine neue Tablet-Version geben, das S9 FE. Und da ist noch gar nicht so viel bekannt. Vor allem ist es, dass eine Plus- und eine normale Edition gibt. Die normale hat dann 10,9 Zoll und den Exynos 1380, was
klingt nicht so stark.
Ich habe eben mal in Benchmarks nachgeguckt, ist so auf 778G-Niveau.
Ah, okay.
Also ist nicht so das Power-Paket.
Ja, aber also ich überlege, war die letzte Fan Edition, war es nicht ein S6 oder S7?
S7.
S7 FE. Ich glaube, dass das der liebe Timo von Inside Digital hat. Liebe Grüße an der Stelle, wenn es das richtig war. Und er war überhaupt nicht happy damit. von daher bin ich mal gespannt. Also ich weiß nicht. Zumal ja auch noch ein paar andere kommen sollen wahrscheinlich. So die normale S9-Reihe. Wo es beim letzten Mal, beim S8, gab es ja drei Modelle. Und dann bei der S9-Reihe gäbe es wahrscheinlich auch wieder drei Modelle plus eine FE-Version. Und wenn wir bei vier Tablets, da wird es dann schon schwer, glaube ich, da den richtigen.
Ja, ich meine, du vergisst, es gibt ja auch noch die A-Tablets.
Ah ja, stimmt. Und das S-Tablet? S6 Lite war.
Ja, das ist halt auch so.
Das ist vielleicht schlimmer als bei Xiaomi.
Vielleicht gibt es dann jetzt noch ein S7 Lite im Nachhinein. So.
Das wäre mal spannend. Also Essen, aber da müsste ja, jetzt mal aufziehen.
Auch einfach.
Ja, auf S9 Lite. Aber ob sie Fan Edition bei einem Tablet braucht, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
Kommt dann halt, glaube ich, auch wieder auf den Preis an. Also,
aber dann kannst du auch wahrscheinlich besser ein S8 kaufen oder so. Was dann günstiger geworden ist nach einem Jahr und wahrscheinlich den besseren Prozessor anscheinend hat, weil war da nicht ein.
Da war ein 8 Gen 1.
Ja. Ja, von daher. also diese FE, das verspielen sie sich, glaube ich, ein bisschen damit, wenn sie so weitermachen. Und es wird auch echt ein bisschen undurchsichtig, obwohl ich mich natürlich freue auf neue Tablets generell. Ich teste jetzt gerade wieder so ein China-Tablet und das Pixel-Tablet hatte jetzt auch nicht so mega gezündet, hatte ich jetzt den Eindruck. Finde ich dann auch ein bisschen teuer. Wir haben ein neues Xiaomi-Pad, das ist cool. Xiaomi-Pad 6. Jo, das wurde letzte Woche theoretisch vorgestellt am Montag.
Ja, nochmal so offiziell, Xiaomi,
nachdem ja, für Deutschland, es
vom Mediamarkt schon eine Woche vorher rauskam.
400 Euro, da interessant in dem Preisbereich, da ist es wahrscheinlich relativ konkurrenzlos. Unser Modell ist leider noch nicht da, wir hatten ja vorher die China-Version vom Pad 6 Pro, da, die war wiederum nice, die kommt jetzt anscheinend nicht. Schwer zu sagen. Aber es gibt diesmal wohl immer eine Tastatur fürs Xiaomi Pad. Die kommt aber auch später.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also,
was ist mit wenn Tablets sie wirklich los, ey? Was ist mit den Tablets los?
Ja, erst hatten wir irgendwie so gar nichts und jetzt kommen wieder deutlich mehr, aber.
So schwallartig irgendwie, ne?
Ja, also, stimmt.
Anfang des Jahres hatten wir so ein bisschen Hoffnung und letztes Jahr mit Lenovo Tab Extreme und so ein paar Sachen.
Ist auch immer noch nicht in Europa draußen.
Ich glaube nicht, hab ich nicht mitbekommen.
Also, ziemlich komisch alles, aber Xiaomi Pad 6 eigentlich ja recht positiver Eindruck dazu.
Xiaomi Pad 6, ja, ich glaube, es wird gut, aber es wird einfach nur das 5er ablösen. Der Sprung ist nicht so groß. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass sie einen zweiten Stylus machen, der, glaube ich, nicht so wirklich viel mehr kann. Aber ich glaube, den kriegt man aktuell noch gratis dazu, wenn die Aktion noch live ist, das ist dann schon ein guter Deal, dann sollte man das mitnehmen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns das mal bald bekommen. Das Pad 5 ist eigentlich auch noch gut. Ja. Wird ja noch benutzt als Spotify-Abspielgerät quasi. Das ist auch der Luxus hier von unserem Job, dass wir uns einfach erlauben können, richtig teure, coole Geräte für eine Aufgabe zu nutzen.
Ich versteh das nicht. Also ich benutze zu Hause auch ein Handy nur für den Reiskocher. Also.
Das Reiskocher, das ist ein Short, haben wir einen Short so gemacht. Ja,
habe ich gesehen.
Ja, geil. Fand ich sehr lustig. Wo wir gerade bei Tablets sind, es wurde tatsächlich ein neues vorgestellt. Es gibt nicht nur Leaks. Realme, die inzwischen nicht mehr in Deutschland verkauft werden dürfen, haben...
Also absoluter Quatsch. Also Realme 11 Pro launched, ist auf Amazon verfügbar. Also
ja.
Da muss Nokia noch ein bisschen intensiver klagen, glaube ich. Also, ja, ist ja wirklich Witz eigentlich so, dass, ja, ihr könnt das jetzt nicht mehr in Europa kaufen, beziehungsweise in Deutschland kaufen, dann kannst du es halt
in Europa kaufen.
Ja.
Aber in Indien ist zumindest jetzt ein neues Tablet erschienen, das Realme Pad 2. Und das kann ein bisschen was, könnte man sagen. Denn, was ein cooles Feature ist, es hat ein 120-Hertz-Display. Es ist natürlich kein AMOLED, sondern LCD-Panel und das kann man schon mal machen in dem Preisbereich, wo sich Realme normalerweise befindet.
Ja, umgerechnet sind es jetzt 215 Euro, muss man immer schauen mit dem Indienpreis.
Circa 300, ich glaube, wo war das erste Realme Pad, war auch ungefähr da.
Das war auch erst zu teuer und ist dann nochmal gut runtergestürzt. Ne?
Dann kam ja auch noch irgendwie, ich glaube, eine LTE-Variante oder die Realme in der Mini-Variante oder so kam noch hinterher. Aber sieht natürlich aus, wie Tablets halt aktuell einfach aussehen. 11,5 Zoll Display. Dieses Grün ist ganz nett auf jeden Fall. Ist mal ein Hingucker. Ansonsten großer Akku, relativ schnelles Laden. Der Prozessor mit dem G99 ist okay. Ist halt ein Tablet und macht das, was von einem Tablet erwartet. Das ist halt wirklich so das prädestinierte Netflix-Tablet.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber ja, so ein Ich bin immer, also ich finde genau das ist ein Tablet und das ist auch das, wofür ich ein Tablet nutze. Aber ich bin jetzt auch gerade so das erste Mal, weil ich jetzt wieder mehr mein MacBook, ich habe den Fail ja schon mal erzählt, ich überlege halt, das loszuwerden. Und bin jetzt überlegen, habe so echt mich hinterfragt, ob ich überhaupt ein Notebook brauche.
Hm.
Und ob es nicht vielleicht so ein Tablet, so ein Pro-Tablet oder so auch mal eine coole Sache wäre. Aber ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht so bereit. Da
bist du ja eigentlich schon wieder genau an der Schwelle, das Falsche zu kaufen, wenn, ja, wenn dann nächstes Jahr die AMOLED-Varianten eventuell kommen.
Ja, das ist voll das Problem. Und jetzt auch M3 so vor der Tür steht anscheinend, über den wir gleich auch noch reden. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber aktuell bin ich noch unentschlossen. Aber ich glaube, ich muss mal loswerden, als der Lüfter wieder angegangen ist, als ich Safari aufgemacht habe. Wofür habe ich das Geld ausgegeben? Ey, die haben den, glaube ich, besonders schlecht gemacht, weil die genau wussten, was danach kommt. So sauer auf die.
Aber du kaufst nochmal ein Tablet. Ziel erfüllt.
Ja. So kriegen sie ein.
No.
Wer uns auch wieder kriegen will, ist natürlich Xiaomi, die natürlich, ne, vor dem Flagship ist nach dem Flagship oder nach dem Flagship ist vor dem Flagship, die jetzt, glaube ich, nichts aus allem gelernt haben und noch ein weiteres Modell auf den Markt werfen wollen.
Genau, also da gibt es so, jetzt ist immer noch so ein bisschen unklar, ob es das wirklich ist, weil es sind nur so, ja, Entwicklungsnamen, aber von der Nummer her passt es. Also es ist ziemlich sicher, dass es wieder ein Xiaomi 14 geben wird. Ein 14 Pro.
Ja.
Ist auch ein 14 Ultra, ist quasi schon in so einer Entwicklungsnamen-Ding-Liste drin. Aber dazwischen ist irgendwie noch sowas, was ein Pro Plus sein könnte. Und das ist, glaube ich, ein Ding, was keiner braucht. Also.
Definitiv nicht. Ich frage mich wirklich, ob sie nicht daraus lernen. Wie lang ist ja diese Strategie, die wir vor Jahren schon so, ich sag mal, entlarvt haben oder erklärt haben, viel eher, ne, möglichst hier das Shelf voll zu kriegen, möglichst präsent zu sein in allen Preisklassen und dass so eine Mischkalkulation sein muss, wie lange sie das noch weiterführen sollen. Weil ich hab das Gefühl, oder das merkt man, es ist geswitcht, die Leute sind überfordert, ich bin überfordert, das noch alles auseinanderzuhalten und das zu erklären, wo dann die Unterschiede genau sind und wie relevant. Weißt du, es ist ja vor allen Dingen gekünstelt. Das ist ja alles so am Reißbrett entworfen. So von wegen, ja okay, in der Pro-Variante kriegen sie dann das Feature, dann machen wir das rein. Pro Plus, okay, da müssen wir noch mehr RAM reintun dafür. Aber weißt du, wo ist so der reale Nutzen für den User, wo das wirklich unterscheiden kann? Und das, denke ich mal, das ist das, was Apple gut macht, weil die Unterschiede zwischen einem 14 und 14 Plus sind einfach die Größe. Das sehe ich sofort, weißt du? Mhm. Klar, mit Pro wird es dann noch immer ein bisschen vielleicht, anders, aber...
Vielleicht ist das Pro Plus wirklich einfach größer.
Ja.
Wer weiß.
Aber mal wieder braucht ein Tablet. Man das? Nee, das wird man nicht brauchen. Aber gut, es ist ja bisher nur ein Leak, wir wissen noch nicht, ob es stimmt. Ja. Aber also ich finde, man ist da mit einem 13 Lite, 13, 13 Pro und 13 Ultra schon gut bedient. Wir brauchen nicht noch ein fünftes. Wir merken es an den Redmi Note-Geräten. Vor allen Dingen sind sie dann da 50 Euro, 100 Euro auseinander. Ob ich jetzt 1200 oder 1300 Euro für ein Handy ausgebe, ist dann vielleicht auch... Ist das eigentlich egaler, je mehr man ausgibt? Ist das immer so eine Annahme? Weil ich denke mir so, ob du jetzt 1,4 oder 1,5 für ein Handy ausgibst, ist dann auch egal, wenn du so viel ausgibst. Es sind halt ja schon immer noch 100 Euro. So, ne?
Ich glaube, für viele, die so ein teures Smartphone kaufen, ist es dann wirklich egal. Aber für einige, die dann, ich will dieses Smartphone haben, ich spare da irgendwie drauf, da ist es dann, glaube ich, nochmal anders.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, da ist dann der Kauf auch sehr emotional irgendwie und dann irgendwie diese verschiedenen Versionen, wo man dann nochmal was drauflegen muss, ist dann, glaube ich, nicht so cool.
Ja, das kannst du, ich glaube, ich habe mir überlegt, ob das wie so ein psychologischer Trick ist, den die Firmen ausnutzen. So, wenn nicht schon so, dann gebe ich auch 100 Euro mehr für, also wenn da so das Upselling ist, dann vielleicht da einfacher. Aber falls ein Psychologe, ein Marktforscher unter euch ist, schreibt es mal gern. Das ist mal so eine Annahme. Wir haben gerade schon über den M3 geredet. Über neue Macs. Was gibt's da? Da gibt es einen interessanten Bloomberg-Artikel.
Genau, das ist wieder Mark Gurman, der irgendwie wöchentlich neue Apple News hat. Das verwundert mich auch.
Arbeitet der da eigentlich? Wo kriegt der die Infos her?
Es ist sehr komisch eigentlich, dass der das auch so konstant hat, dass die bei Apple nicht irgendwo das mal austrocknen können, weil die sind ja eigentlich richtig so gegen Leaks, also die gar kein Fan davon. Und der sagt jetzt, dass dieses Jahr der M3-Prozessor in verschiedenen MacBooks launchen soll und auch in einem iMac anscheinend. und dass das nicht während der iPhone-Konferenz passiert, sondern in einer separaten, die dann quasi eher zum Ende des Jahres kommt, also einen Monat später nach der iPhone-Keynote. Ja, und beim M3 muss man sich wieder die Frage stellen, braucht man den wirklich? Also du hast es schon gesagt, so ein M1 ist halt auch immer noch gut, ne? Und M2 ist dann quasi so die, ja, plump gesagt, übertaktete Version vom M1 gewesen. Und beim M3 soll jetzt wieder mehr auf Effizienz nochmal gesetzt werden, weil man den Node bei TSMC nochmal schrumpfen konnte.
Oh, ja.
Also, es hat schon irgendwo so seine Einsatzzwecke. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass einige Leute auch gesättigt sind. So, dafür war es zu gut.
Ja, der Sprung war definitiv krass. Also, man hat es ja, ich glaube, berühmtes Beispiel ist MKBHD, der meinte, ich benutze noch den M1er, ich musste nicht upgraden, was man auch definitiv verstehen kann. Es ist, also ich finde es wieder ein bisschen kompliziert, dass sie dann noch ein extra Event dafür wieder machen wollen. Das wird ein bisschen viel alles. Ich finde aber, ja, nimmt man wohl, also sie holen ja immer noch Leute ab. Quasi neue Leute. Also keiner, der ein M1 hat, muss auf ein M2 oder ein M3 upgraden. Das steht fest. Ich bin trotzdem gespannt, ob sie damit vielleicht einen neuen Formfaktor wieder zurückholen. Es gab mal dieses 12-Zoll MacBook, was so gar keine Ränder hatte und so. Da hätte ich auch immer gedacht, dass das so das erste M1-Ding wird. Vielleicht kommt nochmal sowas in die Richtung. Ich meine, es ist ja immer relativ auch eindeutig, dass sie Designs halt erst beim zweiten Mal updaten. So, ja. Und jetzt haben wir, wovon haben 15 Zoll Display beim MacBook Air. Ich frage, ob es jetzt irgendwie auch wieder ein neues Design, einen neuen Formfaktor für irgendwas gibt. Aber den M3 braucht denn sicherlich keiner. Ich bin gespannt, dass es jetzt noch effizienter, also ich habe es jetzt wieder gemerkt, wie krass dieser M1 ist. Ich habe das erste M1 MacBook Pro hier verarbeitet. Mittwoch vom Strom genommen, weil ich auch im Workshop war und habe da so ein bisschen was mitgemacht. Dann am Donnerstagmorgen von zu Hause 3 Stunden oder so gearbeitet und dann noch am Freitag 3 bis 4 Stunden gearbeitet. Also ja, ich komme so auf 8 Stunden locker mit. Also ich nehme ja keine Rücksicht auf Tabs, also da waren so circa 50 Chrome-Tabs offen, ich hatte Photoshop offen, alles damit gemacht, voller Helligkeit, weil ich draußen sitzen musste bei knapp 30 Grad in München bei einem Dreh. Und dann ist das Ding irgendwann noch nicht leer gegangen, aber es war fast leer. Aber es hatte noch so 10% oder so. Und ich musste nicht mein Ladegerät oder so rausholen, das ist so...
Nicht schlecht.
Krank, also wirklich einfach crazy. Einfach zu wissen, ja, ich kann jetzt den ganzen Tag arbeiten und muss mein Ladegerät nicht dabei haben. Ist schon viel wert. Ich glaube, beim M2, der war ja gar nicht so effizient. Wenn es jetzt noch effizienter wird, ist schon heavy. Aber da stellt sich dann auch die Frage, okay, wie effizient muss es denn sein? Muss ich eine Woche ohne Strom auskommen? Ja. So, damit ich richtig remote arbeiten kann.
Wenn du irgendwann mal strandest in der Wildnis und unbedingt noch was arbeiten muss dein MacBook mindestens eine Woche durchhalten.
Ich stelle mir so ein Castaway-Reboot vor und nicht ein Volleyball dann und ein MacBook mit M3 und kann einfach ein Startup gründen.
Kannst nur noch mit Siri reden.
Nur noch mit Siri. Oh, und das ist ein KI.
Ist die Frage, ist das gut oder schlecht, dass man dann noch Siri zum Reden hat?
Siri, ich bin allein auf einer einsamen Insel. Was soll ich tun? Entschuldigung, ich habe dich leider nicht verstanden. The end.
Ja, blöd gelaufen. Ne?
Siri ist echt nix. Aber was ich auch interessant fand an dem Artikel, dass wohl Apple ein bisschen seine Arbeitsweise geändert hat, war so ein bisschen die Einleitung, habe ich gelesen, weil mehr habe ich nicht davon gelesen. Aber dass sie wohl das damals als Steve Jobs in den 90ern wiederkam und die haben halt nie projektorientiert, also es gibt da irgendwie kein iPhone-Team und kein AirPods-Team oder so, sondern immer nur ein Functional-Team. Es gibt ein Software-Engineering, es gibt ein Hardware-Team, bla bla bla. Und dass sie das jetzt, glaube ich, mit der Vision Pro das erste Mal geändert haben, dass es ein dediziertes Team für die Vision Pro nur gab, und dann bestehend aus mehreren einzelnen Leuten.
Damit die eine Vision dafür haben?
Guck mal.
Das ist schlimmes Pferd.
Ich wollte gerade sagen, gelernt ist gelernt.
Tut mir leid.
Was gibt es sonst Neues in der Tech-Welt?
Es gibt eine Ankündigung, auf die ich jetzt seit Wochen warte. Die Sony WF-1000XM5, die besonders griffigen In-Ear-Kopfhörer von Sony, das Flagship der ANC-Welt von Sony, ist seit 3 oder 4 Wochen so in Bildern geleakt, an Hardware, an Features. Es gibt Aufnahmen von der Batterie, alles. Aber Sony wollte die irgendwie nicht ankündigen. Und jetzt ist es wohl soweit. Nächsten Montag werden sie dann um 6 angekündigt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da passiert, weil die werden nochmal kleiner. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch mein Hauptproblem mit denen. Ja. Die XM3 waren viel zu groß. Das war ja dieses Ding, was halb rausstand und dann sehr gewöhnungsbedürftig. Die XM4 sind jetzt bequemer geworden, aber so, wenn man, ich habe das auf einer ICE-Fahrt gemerkt, also irgendwann werden die dann doch schon unbequem. Und da hatte ich mich an die Linkbuds S erinnert und die sind ja richtig klein und leicht. Ja. Und so XM5 will ich einfach mal haben und noch nicht ganz, wie man so das bei den Bildern sieht, sind sie noch nicht angekommen, aber vielleicht dann bei den 6ern, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei den XM5ern dann passiert und ob sie da jetzt wieder neue Maßstäbe beim ANC aufrufen können. Da wurden sie ja zuletzt von Bose überboten und ich glaube, es ist sogar das The Best Silence Drops. Also ein großer Claim.
Ein wirklich großer Claim. Bin ich gespannt. Ja, ich finde es, also ich wusste jetzt zum Beispiel gerade nicht, ob es die In-Ears oder die Over-Ears sind, so vom Namen her. Ich glaube, da ist ein H drin bei den Over-Ears.
Also ja, das H steht vermutlich für Headphones, das F, keine Ahnung.
Phones? Oder, keine Ahnung. Das macht auch keinen Sinn. Aber okay, dann bin ich gespannt. Ich meine, ja, wer hat es als Bose jetzt gerade so, dass es die beste ANC auf dem Markt hat?
Also so in Messungen sind die Quiet Comfort Earbuds 2, auch schreckliche Namen, auch wenn sie besser als Sony sind, sind wohl bei Messungen so mit am besten. Also vermutlich werden sie die wieder überbieten und dann
werden auch nicht ganz günstig sein, obwohl die auch immer schon einen ordentlichen Preissturz schon kriegen, oder?
Irgendwann droppen die Preise ganz gut. Also die hat man jetzt am Prime Day für 150 Euro gekriegt. Ich glaube, die sind für 300 irgendwas mal gelauncht.
Krass,
ich habe sie für 200 gekauft. Also so ein paar Monate, so zum Black Friday, hat sich das immer so eingependelt. Diesmal sind sie ein bisschen spät dran, deswegen habe ich Angst, dass nicht der Preis sinkt. Aber ja, günstig sind sie nicht, aber das sind ja die ganzen ANC In-Ear-Flagships nicht. Ich meine, die AirPods Pro der zweiten Generation sind teuer, die Bose sind teuer.
Alles teuer.
Muss man halt bezahlen, wenn man es haben
will. Gönnst du dir?
Mal schauen, vielleicht taugen sie auch gar nichts. Also, wer weiß.
Kann man die testen?
Ich hoffe.
Okay. Das ist die richtige Antwort.
Ich habe die richtigen Stellen mobilisiert.
Ja, okay. Dann kommen die hoffentlich an. Sonst merkt man, dass ein bisschen Sommerloch jetzt nach Prime Day eingekehrt ist, was auch uns mal ganz gut tut. Man kommt mal wieder zu irgendwas. Die letzten 2 Wochen war ja absolutes Chaos, habe ich den Eindruck. Aber jetzt steht auch gerade erstmal, glaube ich, kein Handy-Launch. Nee. Ah, doch, nee, da kommt noch was. Ja.
Das ist ein Samsung Unpacked-Event.
Ah ja, Samsung Unpacked, okay. Ja. Dann wird da auf jeden Fall was unpacked. Dann können wir ja dann nächste Woche drüber reden, um das nicht zu verpassen. Gerne mal abonnieren. Du bist sogar am Start. Bist du da am Start?
Denke,
okay. Ich bin nicht am Start, ich habe Urlaub. Aber dann reden wir nächste Woche drüber, was da so vorgestellt werden könnte. Und hast du Empfehlungen der Woche dabei?
Ich habe gerade überlegt, ich habe den neuen Guardians of the Galaxy gesehen, der ist jetzt in der Blu-ray-Fassung verfügbar und bald auch auf Disney Plus. Und es gab auch wieder so gemischte Meinungen wie bei irgendwie allen Marvel-Filmen und ich sitze da jedes Mal, habe bekommen, was ich wollte. Es ist Marvel.
Das ist die Erwartung.
Also Ant-Man fand ich dann auch ein bisschen drüber, besonders auch das CGI. Mhm. Aber hatte jetzt schon den üblichen Vibe, den man von den Guardians of the Galaxy kennt.
Oh ja.
Und hat die Story nicht zu Ende geführt. Okay, vielleicht ein Spoiler. Nicht ganz zu Ende geführt. Aber ja, nö. Also wenn man Marvel-Filme mag, wird man das auch mögen. Ich verstehe die große Kritik nicht.
Wie viel ist das jetzt?
Von Guardians of the Galaxy, der dritte.
Marvel, der 400.
Boah, bei Marvel müsste es halt wirklich durchzählen. Ne?
Das ist, die haben auch
aber,
richtig in letzter
Aber Disney hat ja gesagt, sie wollen jetzt langsamer angehen, wohl mit Star Wars und Marvel, dass vielleicht Qualität als Quantität besser ist.
Ja, müssen sie auch, oder? Haben ja gar keine Schauspieler mehr, oder?
Ja gut, das wird sowieso, glaube ich, ziemlich dramatisch werden, wenn die sich da jetzt nicht schnell einigen, weil ohne Schauspieler und ohne Leute, die was schreiben, ist halt doof, weil alles mit KI kann sie, glaube ich, nicht machen.
Help dort ChatGPT, also easy.
Na, freue ich mich schon drauf auf die Serien, die da
raus. Kann ich auch sagen, aber es ist nicht besonders der Disney-CEO da so im Kreuzfeuer, der wurde jetzt immer öfter zitiert, dass er jetzt auch nicht so die geilste Reaktion darauf auf den Streik hatte oder so.
Ja, ich meine, es ist halt Disney, was will man da irgendwie erwarten, aber...
Irgendwann
müssen sie wohl einknicken, weil so.
Ja, ich meine, man war jetzt mit Oppenheimer und der Premiere, das war ja schon mal richtig krass eigentlich, also ein heftiges Zeichen. Ich meine, von solchen Stars, so viel größer als Robert Downey Jr., geht's wahrscheinlich nicht. Wie heißt der? Killian oder Cillian Murphy?
Mhm.
Da bin ich sehr gespannt, der kommt morgen raus, ne?
Echt? Ist schon soweit?
20.
Stimmt, ja.
Gehst ins
Barbie Kino? Auch, ne?
Ja, was guckst du erst?
Was? Weiß nicht, ist vielleicht auch beides.
Also morgens
ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehe. Mal schauen.
Aber Oppenheimer finde ich schon sehr interessant. Ich glaube, der Barbie-Film könnte, glaube ich, echt interessant werden.
Ja, denke ich auch. Also, was man da halt draus macht, also, es könnte halt absoluter Crap werden, aber da glaube ich jetzt nicht bei Greta Gerwig dran, dass sie da irgendeinen Quatsch zusammenfilmt.
Ja, besonders Margot Robbie. Ja, Ryan Gosling. Und haben schon auch gute Filme gemacht und sind gute Schauspieler. Von daher bin ich gespannt, was so dann ein bisschen die Message von dem Film ist, was so die Tonalität ist. So nach dem ersten Trailer war man ja sehr, okay, also wirklich nach dem ersten Trailer, also dachte ich so ein bisschen, okay, ist das jetzt wie so ein Lego-Movie oder sowas?
Ja,
aber
ich weiß nicht, ob es der erste war, der Trailer. So. Mittlerweile hat man ja schon welche gesehen, wo es so Kritik vielleicht schon so beischwingt. Ist dann auch recht gut, dass so Hasbro das mitmacht, die, glaube ich, dahinter stecken. Ich glaube, es ist Hasbro.
Mattel, glaube ich.
Ja. Oder ist das gleich?
Hasbro, Mattel können
ja
zusammen
sein. Ja, könnte sein.
Ja, stimmt, ja.
Der Spielzeugmarkt ist bestimmt auch ein so ein Monopol, was von irgendeiner riesigen Firma geschwommen.
Ich glaube, das sind vier tatsächlich. Ah, das bringt mich zu einer, das bringt mich zu einer Empfehlung der Woche gleich. Mattel.
Machen die Barbie-Puppen und sind anscheinend auch alleine.
Naja. Tochtergesellschaften, Fischer Pro. Ah, okay. Interessant. Das bringt mich zu einer Empfehlung der Woche direkt. Erstmal Oppenheimer werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, weil Robert Downey Jr. meinte, ich bin gar nicht so ein großer Fan von dem, aber er meinte, das wäre der beste Film, mit dem er jemals mitgewirkt hat. Ich weiß nicht, ob die das immer sagen auf einer Premiere, so wie Apple immer das beste iPhone macht, aber schon krass. Ich meine, Christopher Nolan ist halt immer ein Must-See.
Der Cast ist halt auch irgendwie so umfangreich irgendwie. So.
Das habe ich mitbekommen, dass die alle gar nicht wussten, wofür die gecastet werden oder so. Das war alles so nicht abgeschlossen. Irgendwie. Also,
wir machen einen Film über die Atombombe und wir benutzen kein CGI.
Ja, das muss man auch erstmal pitchen. Wir bräuchten hier ein bisschen Budget.
Die Bombenexplosion hat er ja wirklich ohne CGI gemacht. Das ist immer noch die Frage, wie.
Wie und wo? Okay, da gibt es hoffentlich eine interessante Doku und hoffentlich ein interessantes Behind the Scenes danach.
Der Wahnsinn des Christopher Nolan. Einfach irgendwo so eine Dokumentation, der hat wirklich irgendwo eine Atombombe gezündet. Keiner hat es mitbekommen.
Huch. Ja, vielleicht... Ich bin sehr gespannt, wie das alles wird. Aber das bringt mich auf jeden Fall, das Barbie-Thema bringt mich zu einer Empfehlung der Woche. Und zwar, das kriege ich nicht ganz hin, ein Instagram-Account, der ja ziemlich gut ist. Und ich glaube, die heißt Lucky Egg. Und das ist so eine Spielzeugfirma, die so ein Startup auch. Und die wollen nämlich halt, weil der Brettspielmarkt besteht wohl aus vier großen Monopolen, so unter anderem Ravensburger und so was anderem. Und die wollen halt so sehr eigenartige oder einzigartige Spiele kreieren und machen dabei sehr geiles Instagram-Marketing. So, und ich habe die Spiele noch nicht gespielt, aber allein die Videos lohnen sich zu schauen, weil es erinnert mich ein bisschen an uns, weil die haben eine Menge Spaß im Büro, weil die ganze Spiele immer ausprobieren müssen. Ich glaube, es heißt Lucky Egg oder Raw Egg oder irgendwie sowas. Verlinken wir auf jeden Fall. Was war das denn?
Ich glaube, Jens hat genießt.
Alter Schwede. Das habe ich durch ANC durchgehört. Was hast du für eine Empfehlung der Woche? Ich habe noch zwei.
Habe ich noch eine Empfehlung der Woche? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht.
Ich empfehle heute Nacht nach den Empfehlungen Joggen, Fahrradfahren ist Wasser. hast nichts mehr?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, wer wie ich ein großer Fan der NFL ist, der National Football League aus den USA, kann die aktuelle Offseason ganz gut überbrücken mit Quarterback, einer Netflix-Doku. Ha. Die haben über die ganze letzte Saison drei Quarterbacks der NFL verfolgt, klingt creepy, begleitet dokumentarisch. Darunter halt eben auch Patrick Mahomes, der sicherlich der Star der der neue Tom Brady quasi ist und der Star des Franchises. Aber auch Kirk Cousins und Marcus Mariota von den Falcons, glaube ich, und Kirk Cousins von den Vikings. Und es ist mir, also ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, es ist schon cool, so Insights zu bekommen, mhm, natürlich. Ist mir ein bisschen zu chronologisch fast schon, weil sie einfach Week 1, Week 2, so ab und an gibt es mal Zeitsprünge, aber gucken, vielleicht ändert sich das noch ein bisschen, aber es ist natürlich so ganz interessant, wie die halt auch damit umgehen, wenn man mal verliert, wenn man mal eine Interception wirft, etc. und so. Und das ist schon nicht schlecht.
Ist das eher so sachlich oder ist das, ist, ich kenne Drive to Survive von Netflix, das ist ja von Formel 1.
Ja.
Da schneiden sie auch gerne mal Sachen so zusammen, damit es dann spannender wirkt.
Es ist schon. Also wie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. So ein bisschen erstmal so vorstellen der drei Leute und dann geht es so ein bisschen, ja, und dann in Woche zwei habe ich den Fall viel Pass geworfen, bla, ich war nicht da, okay, und dann geht es so ein bisschen um die Mobilität von dem einen und so. Also ich weiß nicht gar nicht, wie viele Folgen es sind. Aber es ist schon ein guter Blick hinter die Kulissen und ne, so, ja, ein bisschen emotional. Dann geht es halt um Verletzungen und so, ein bisschen die Origin-Story von denen, wo die halt herkommen, wie die gedraftet wurden. Das ist ja einfach, das ist ja so krass, wenn du das, das ist ja einfach dein komplettes Leben. Mhm. So, ne? Dann ab und zu geht's mal zurück in deren College-Zeit. Also bis jetzt ganz cool. Also kann man gut überbrücken, weil ich glaube, erst im September oder so geht's wieder los.
Ja, ich glaube, kommt auch ganz gut in Deutschland an. Ich habe das Gefühl, die wachsen hier immer mehr mit dem Football.
Ja, also sonst ist ja jetzt auch alles zu RTL gewandert. Von, ja, oder von Pro7 oder von RAN. Die haben viele der Leute mitgenommen und Buschi ist wieder dabei. Da bin ich auch gespannt drauf. Wird dann auf jeden Fall emotional. Und eine Empfehlung habe ich noch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur der IKEA bei mir in der Nähe, aber IKEA in diesem Schweden-Shop, da gibt es jetzt so Linsenchips. Die lagen sogar zum Probieren bereit. Die hatten halt palettenweise und da gab es 3 für 5 €. Das waren Linsenchips mit Sour Cream Onion in vegan. Das ist irgendwie von einer schwedischen Firma. 3 Tüten, 3 Tage weg. Also die sind sehr nice. Ich glaube, ich muss heute Abend noch hin und Nachschub holen.
Jetzt, wo du da warst, hast du auch diesen neuen veganen Hotdog gegessen?
Nee, da war eine sehr große Schlange. Aber werde ich nachholen. Auch die Köttbullar in der pflanzlichen Version, sehr zu empfehlen. Also richtig, nicht diese Gemüsebällchen, wo so ein Maisstück rausguckt. Die sind auch okay, aber diese fleischähnlichen Dinger. Richtig geil.
IKEA ist halt nicht so ein Ding, wo man mal vorbeikommt. Ne?
Ey, die müssten aber mal so ein Innenstadtding haben. Die müssen nur diesen Schweden-Shop quasi in der City haben. Das wird von denen die Bude eingerannt werden. Und dann noch so ein Billigregal oder so zumindest.
Ja, irgendwie so. Ich glaube, in Japan gibt es das so IKEA-Cities quasi.
Ja, echt?
Ja, ich glaube, das ist dann eher so auch auf Lieferungen gemacht, dass du halt quasi in der Innenstadt einkaufen gehst, weil da ist ja auch so Individualverkehr in den Großstädten, ja, gar nicht so groß und dass sie das dann anliefern. Vielleicht auch.
Ja, besonders, die machen ja auch so manchmal so Kooperationen und so, mit so Designsachen und dann vielleicht immer nur so, weißt du, die neueste Kollektion, Kooperation so ausstellen, so Kleinzeug halt. Wär mal eine Idee.
Ja, ich meine, ich habe auch gehört, dass so mittelgroße Einkaufshäuser leer stehen teilweise jetzt in Deutschland. Da könnte man vielleicht auch überlegen.
Ach so. Ich weiß also. Ja, okay. Hab ich auch gehört.
Ja, Kaufhof oder sowas, ja. Galeria. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile heißt, so richtig. Das ist ja irgendwie Karstadt fusioniert mit Galeria Kaufhof und dann wurde es, glaube ich, Galeria nur.
Karhof.
Keine Ahnung.
Stadt, na egal.
Das ist genug Platz, glaube ich, für so ein Mini-IKEA drin.
Das glaube ich auch. Mini-IKEA, das wäre es doch mal. Und wo man auch frühstücken kann.
IKEA Mini, IKEA Ultra, IKEA Pro.
Ich muss sagen, ich bin schon IKEA-Fan. IKEA Pro Plus.
IKEA Ultra.
Ja, ich bin IKEA Ultra. Ich finde es eigentlich, die meisten Sachen sind schön. Und das gibt mir immer das Gefühl, ich wäre handwerklich begabt, wenn ich so ein Ding aufbauen kann.
Was ist dein Lieblings-IKEA-Produkt?
Die Köttbullar.
Okay, was ist dein Lieblings-IKEA-Möbelstück?
Den habe ich leider nicht, aber der Ecke-Nest-Set. So ein Stuhl.
Okay.
Der kostet aber 200 Euro, den hätte ich gern. Ich weiß auch nicht, wo ich den schon, aber den hätte ich gern.
Ich muss sagen, ich finde irgendwie diese Lampe, die wie so ein Todesstern aussieht und den so aufklappen kannst, immer noch richtig cool.
Ja, ja.
Hast aber du nicht. Okay, ich weiß nicht wo. Also so ein, als normale Deckenlampe ist das irgendwie nicht so geeignet. Das ist eher so ein Esstisch oder so ein Wohnzimmertisch oder so. Das passt nicht so ganz. Und natürlich der IKEA Markus, der Bürostuhl ist, glaube ich, eine Legende. Ja, okay. Wie viele Leute erzählen, dass sie diesen Bürostuhl haben.
Also, ernsthaft?
Ja, krass. Er ist halt nicht so teuer und relativ vernünftig.
Ich überlege gerade noch. Ja, es gibt schon viele gute Sachen, auch ein paar nicht so geile Sachen, aber insgesamt kann man da schon viel holen, würde ich sagen. Aber check die Cutbowler und die Chips aus. Damit, ja, man merkt vielleicht, dass aber noch ist. ich habe echt Hunger. Wir verabschieden uns jetzt in die Mittagspause und dann kommen die Haare ab. Und wir hören uns dann wieder schon nächste Woche. Liebe Leute, macht's gut. Danke fürs Reinschalten, danke fürs Abonnieren. Und Fabian, möchtest du noch was sagen?
Ja, vielen Dank beim Zuhören vom IKEA-Podcast.
Not sponsored. Haut rein. Bleibt gesund. Ciao.